ARD. Neue Verbindungen, weniger Flexibilität, was der Fahrplanwechsel der Bahn bringt.
Immer mehr Menschen brauchen Hilfe. Viele Tafeln müssen die Lebensmittel rationieren.
Und wir sprechen über die Hygienestandards in Nagelstudios. Die lassen zu wünschen übrig.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Montag, der 16. Dezember. Magdalena Bienert und Uli Spinrad sagen guten Morgen in der letzten Woche vor Weihnachten und bevor wir eine klitzekleine Weihnachtspause machen.
Ja, hallihallo. Draußen sind irgendwie 10 Grad hier in Berlin. Ich trage extra heute meinen Weihnachtspulli, damit hier ein bisschen Stimmung aufkommt.
Ja, du bist früh dran. Ich werde Ende der Woche mit meinem um die Ecke kommen. Lass dich mal überraschen.
Ja, freue ich mich.
Erstmal anderes Thema.
Ja, lass uns über eine meiner Lieblingsstädte reden, Paris. Ich war ja erst im Oktober dort. Ich bin ja geflogen, ja, ehrlich gesagt. Aber das Gute ist, ab heute Mittag geht aus Berlin der erste Direktzug nach Paris und dann ist man in 8 Stunden da. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt. Eine einfache Fahrt im Februar ist da schon für 60 Euro zu haben. Du, au revoir, mon ami, sag ich da mal.
Ah, okay, oui, chérie, au revoir, très bien. Mach dich mal auf den Weg. Der neue Fahrplan der Bahn, der macht das möglich, wenn du denn willst. Den gibt es ja jedes Jahr, Mitte Dezember. Und was sich dann noch so verändert hat, außer diese Fahrt nach Paris, zum Guten, aber auch zum Schlechten, natürlich, das fassen wir euch jetzt mal kurz zusammen.
Genau, also es gibt, wie gesagt, ein paar neue Verbindungen ins Ausland. Berlin-Paris ist darunter, aber auch nach Polen kommt man von Berlin aus jetzt besser, aber auch von Bayern nach Amsterdam oder Zürich. Und an die Ostsee geht's auch in vielen Regionen leichter, zum Beispiel von Thüringen und Sachsen aus. Und Chemnitz ist ja nächstes Jahr Kulturhauptstadt. Da gibt's am Wochenende und an den Feiertagen zusätzliche Verbindungen von Berlin aus nach Chemnitz.
Das klang jetzt nach super vielen zusätzlichen Verbindungen. Mhm. Ehrlicherweise, so wahnsinnig viele neue sind es jetzt nicht. Das sagt der Fahrgastverband Pro Bahn und der sagt, das ist auch ganz gut so, weil die Bahn soll sich mal lieber darauf konzentrieren, das zu sanieren, was es schon gibt, also die bestehenden Strecken. Mhm. Ein Mammutprojekt ist ja jetzt auch schon zu Ende gegangen. Das war die Riedbahn, also die Strecke von Frankfurt nach Mannheim. Die war seit dem Sommer vollgesperrt wegen der Baustelle. Die ist aber jetzt gestern wieder eröffnet worden. Aber klar, es wird andere Großbaustellen geben, das hat die Bahn auch schon angekündigt, also auch Einschränkungen auf anderen Strecken, das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ihr Bahnfahrten plant.
Ja, insgesamt kann man sagen, wer zu den akribischen Planern gehört, der kann sich freuen über den neuen Fahrplan und alle, die etwas mehr Flexibilität wollen, eher nicht. Das Gute ist, man kann jetzt schon bis zu 12 Monate im Voraus Tickets buchen und dann vielleicht auch noch ein Schnäppchen abgreifen. So nach dem Motto der frühe Vogel kann man jetzt schon eine Fahrt in den nächsten Winterurlaub vielleicht buchen, zumindest innerhalb Deutschlands. Bei den internationalen Tickets bleibt es bei 6 Monaten im Voraus.
Aber jetzt kommt noch ein weiterer Haken. Bisher konnte man ja die sogenannten Flex-Tickets, also diese ohne Zugbindung, bis zum Tag vor der Reise kostenlos stornieren. Das ist aber jetzt nur noch bis 8 Tage vorher kostenlos möglich. Danach kostet es nämlich 10 Euro. Ja, und am gleichen Tag, wenn ich dann storniere, dann kostet das sogar 30 Euro.
Ja, und Stichwort Preise. Also die Ticketpreise haben sich leider auch mal wieder erhöht. Flex-Tickets kosten im Schnitt knapp 6% mehr. Am Bahnhof bei euch Reisenden nachgefragt, ist das aber gar nicht so schlimm.
So den Ticketpreisveränderung, das... Keine Ahnung, die mussten auch was in deren Prinzipien ändern, damit das sich auch lohnt.
Es hat ja seine Gründe, warum sich die Preise halt ändern und so weiter.
Fun Fact übrigens, eigentlich wollte die Bahn auch diese weißen großen Papierpläne mit den Ankunftszeiten am Bahnhof streichen, aber dagegen gab es Protest. Jetzt bleiben diese Oldschool-Dinger doch erhalten.
Ja, darauf ist noch Verlass.
Genau.
Ein bisschen mehr Zukunftsmusik gibt es hier bei mir in Brandenburg. Da fahren nämlich jetzt zum ersten Mal auch Züge mit Wasserstoffantrieb und zwar auf der Regionalbahnlinie. Die trägt den schönen Namen Heidekrautbahn. Von Berlin aus Richtung Norden.
Herzlichen Glückwunsch, ihr seid super fortschrittlich.
Danke.
Was mich vor allen Dingen entsetzt hat, es gibt im Bordbistro, in den ICEs, kein frisch gezapftes Bier mehr. Das wird abgeschafft, hat die Bahn jetzt
Skandal.
Auch mitgeteilt. Nur noch Flaschenbier. Das geht alles hier den Bach runter, das kann nicht mehr wahr sein.
Unsere Kurznachrichten.
Ein Problem, über das öfter berichtet wird, sind ja überfüllte Notaufnahmen. Und jetzt gibt es eine neue Umfrage der Krankenkassen, die nochmal bestätigt, die meisten Menschen, die dorthin gehen, sind keine Notfälle. 60% der Patienten werden nur ambulant behandelt und hätten daher auch in eine Bereitschaftspraxis gehen können und dort behandelt werden können. Fast ein Drittel der Leute war sich auch bewusst, eine Arztpraxis hätte für mein Problem auch gereicht. Und sie sagen auch, ich habe halt so spontan keinen Termin mehr bekommen. Wäre das anders gewesen, hätte ich mir den Gang in die Notaufnahme gespart.
Viele von euch tingeln ja gerade so wie wir wahrscheinlich auch gerade über die Weihnachtsmärkte. In Köln hat am Wochenende jemand mit den Ängsten von uns allen gespielt. Zwei Weihnachtsmärkte mussten nämlich geräumt werden, weil jeweils ein Koffer gefunden wurde, der da rumstand. Riesenpolizeieinsatz, Räumung, alle mussten nach Hause und in beiden Fällen war in den Koffern nur kiloweise Sand. Die Polizei vermutet, dass sich da jemand einen Scherz erlaubt hat, um Großeinsätze auszulösen.
Im Iran ist eine Sängerin nach einem Konzert festgenommen worden, weil sie kein Kopftuch und ein unislamisches Kleid getragen hat und das Konzert bei YouTube übertragen wurde. Gegen die Festnahme gab es großen Protest und Ahmadi, so heißt die Sängerin, wurde im Internet für ihren Mut gefeiert. Das Regime hat offenbar Sorge vor Unruhen und hat die Sängerin erstmal wieder freigelassen. Sie wird trotzdem angeklagt.
Daya Varfolomeev ist Sportlerin des Jahres. Mit 17 Jahren hat sie ja bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer Gold in der rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Es war die erste Gymnastikmedaille für Deutschland seit 40 Jahren. Sportler des Jahres ist Oliver Zeitler. Er hat im Sommer Gold im Rudern geholt. Und zur Mannschaft des Jahres wurden die 3x3 Basketballerinnen gewählt, die im Sommer in Paris auch Olympia Gold gewonnen haben.
Wir freuen uns besonders heute, dass wir unheimlich viel Gemüse und Salat bekommen haben, weil viele Tafeln sich beschweren, dass sie nicht so viele Sachen haben und wir können uns da wirklich nicht beschweren und freuen uns über diese wahnsinnige Ware, die wir bekommen. Ja.
Tja, manchmal gibt's auch gute Tage. Das war Anke Schmidt von der Tafel in Fritzlar in Hessen. Aber diese guten Tage werden seltener. Die rund 1000 Tafeln in Deutschland haben nämlich große Probleme. Mehr als jede zweite dieser Einrichtung muss im Moment die Ausgabe ihrer Lebensmittel beschränken. Manuela aus Grimbroch zum Beispiel, die geht schon seit Jahren zur Tafel.
Die erste Stelle ist jetzt die Brotausgabe. Ist aber dann natürlich auch begrenzt, weil natürlich jeder was haben muss. Ne? Aber ist ja auch vollkommen in Ordnung. Also mir reicht es schon, wenn ich ein süßes Brot, ein Körnerbrot, ein paar Brötchen habe.
Ja, dass es so knapp ist, das hat verschiedene Gründe. Es sind einfach mehr Menschen auf die kostenlosen Lebensmittelausgaben inzwischen angewiesen, weil Lebensmittel teurer geworden sind, was sich viele nicht mehr leisten können. Renten und Löhne sind aber nicht genauso in dem Maße angestiegen wie die Preise. Und ja, der Krieg gegen die Ukraine hat auch viel verändert. Die Menschen flüchten zu uns, brauchen Hilfe. Um 50% ist die Nachfrage bei den Tafeln seit Beginn des Kriegs gestiegen.
Ja, die Tafeln geben natürlich ihr Bestes, um alle versorgen zu können, die es brauchen. Es wird also niemand weggeschickt, das erzählt Karl-Heinz Häuber, der die Tafel in Husum in Schleswig-Holstein leitet.
Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, toi toi toi, aber wir müssten Brot zum Beispiel durchschneiden in der Mitte. Damit es gibt eben keine ganzen Brote mehr, sondern nur noch halbe Brote.
Und bei den Tafeln im ländlichen Raum ist es noch schwieriger, weil es da einfach auch weniger Supermärkte gibt, von denen ja die meisten Spenden kommen. Und dazu kommt wohl auch noch, dass die Supermärkte heute auch besser planen können, was sie selbst einkaufen, also zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Und da gibt es einfach weniger Reste, die dann gespendet werden können.
Und muss man auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit, es fehlt auch an Menschen, die ehrenamtlich sich bei den Tafeln hinstellen, das ganze Zeug sortieren, die Kisten schleppen, ja, ihre Freizeit opfern, um anderen Menschen zu helfen. Also es gibt einfach zu wenig Nachwuchs. Viele Helfer sind inzwischen im Rentenalter und ja, die schleppen dann natürlich die ganzen Kisten auch nicht mehr so leicht.
Nee, aber es gibt auch einen Lichtblick. Viele Supermärkte machen ja gerade in der Adventszeit wieder Aktionen. Da kann man dann beim Einkauf zum Beispiel so eine gepackte Tüte direkt mitbezahlen und die geht dann an die Tafel.
Ja, oder es gibt auch Aktionen von kleineren Vereinen, da werden vor den Supermärkten Zettel verteilt, was bei den Tafeln konkret fehlt und dann kann ich das, wenn ich möchte, extra mit einkaufen und dann werden die direkt an die Tafel gegeben. Als das nächste Thema bei uns in der Redaktionskonferenz aufploppte, habe ich sehr große Ohren erstmal bekommen. Es geht nämlich um Hygiene in Nagelstudios. Und bei mir in Berlin wurde wirklich gefühlt jeder Laden, der Corona nicht überlebt hat, mit einem Nagelstudio wieder besetzt. Und ja, ich gehe da auch ab und zu hin. Also vor Weihnachten, kannst du dir sicher sein, werde ich da nochmal auftauchen. Und ich habe inzwischen auch einige Studios durch, bin jetzt aber bei einem gelandet, wo ich wirklich zufrieden bin. Da werden auch Masken und Handschuhe getragen. Und das ist tatsächlich gar nicht überall so, erzählen ein paar Kunden.
Da kam man rein und dann hat man sich hingesetzt und dann sind da halt Pfeile, die davor benutzt haben bei anderen Kunden. So, ne? Und das ist schon sehr unhygienisch.
Ich hatte schon Freundinnen, bei denen hat sich alles entzündet und alles, aber bei mir ist nichts passiert bis jetzt.
Unsere WDR-Kolleginnen und Kollegen vom YouTube-Format Die andere Frage haben in Sachen Hygienienagelstudios nämlich mal recherchiert. Und da du dorthin gehst, Magda, hast du ja gerade gesagt, wusstest du vorher, wie einfach es ist, eins aufzumachen, bevor wir in diese Recherche gestartet sind?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir da auch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Und ja, Fun Fact, eigentlich kann jeder ein Nagelstudio aufmachen. Also man muss tatsächlich nur ein Gewerbe anmelden. Offizielle Qualifikation oder Zertifikate muss man gar nicht vorweisen, sagt zum Beispiel Nagelstudiobesitzerin Dijan.
Also es ging easy. Also man hat leider auch nicht nach einem Zertifikat gefragt. Ich habe ein Zertifikat und es wollte bis heute auch gar keiner sehen.
Naja, Handschuhe sollten eigentlich natürlich an der Tagesordnung sein, aber es wird eben nicht kontrolliert, ob Hygienevorschriften eingehalten werden. Und klar, bei über 60.000 Läden in Deutschland sind dann eben auch ein paar dabei, zu denen man lieber nicht gehen sollte, schwarze Schafe. Weil, hat die gerade schon gesagt, die Frau, in der Regel reicht ein Ausweis für die Anmeldung eines Gewerbes und fertig. Bei Nagelstudios handelt es sich nämlich um eine sogenannte erlaubnisfreie Tätigkeit. Das heißt, Nageldesignerinnen brauchen keine Qualifikation, dürfen ohne arbeiten.
In Deutschland gibt es so viele Vorschriften für alle möglichen Sachen, aber dafür nicht. Und es ist eine Dienstleistung, die in Massen angeboten wird und auch angenommen wird.
Das hat Madalina aus Düsseldorf gesagt. Und natürlich ist auch, wenn es vermeintlich nur Nägel sind, Hygiene super wichtig. Also die Nägel werden ja gefeilt, da wird gefräst, die Nagelhaut wird bearbeitet. Und da kann es natürlich auch immer mal wieder so zu kleinen Hautverletzungen kommen. Das habe ich auch schon erlebt. Und dann hast du da, wenn auch klein, aber ein bisschen eine offene Wunde. Und dann kann es natürlich passieren, dass da Keime reinkommen und ja im schlimmsten Fall auch wirklich zu einer Infektion kommt.
Deshalb sollten eure Hände schon desinfiziert werden, wenn ihr da seid. Und natürlich auch die Arbeitsflächen und Werkzeuge. Hier ist sogar wichtig, dass die sterilisiert werden. Hier könntet ihr zum Beispiel als Tipp auch mal nachfragen in den Studios, ob das Studio überhaupt so einen Sterilisator hat.
Also ehrlich gesagt, das wusste ich auch nicht und habe ich jetzt in einem Studio auch noch nie gesehen. Die sprühen einfach Desinfektion überall rauf. Das,
ja, vielleicht machen sie es hinter den Kulissen, ne? Das weiß
bestimmt.
Man natürlich nicht. Hoffentlich. Hygienische Vorschriften werden auch eigentlich gar nicht kontrolliert, das muss man schon auch sagen. Zuständig ist meistens das Gesundheitsamt der Kommunen. Bei den Recherchen von unseren Kollegen ist aber rausgekommen, im Prinzip finden kaum Kontrollen statt. Düsseldorf ist eine Großstadt. Aber auch da wurde im Jahr nur ein einziges Studio kontrolliert und in anderen Städten haben gar keine Kontrollen stattgefunden. Ja, und eigentlich ist es auch so, dass immer nur dann kontrolliert wird, wenn irgendjemand sich vorher auch beschwert hat.
Also wusste ich alles nicht. Das werde ich auf jeden Fall, werde mein Studio mit anderen Augen jetzt betrachten. Und ich finde es auch krass, wenn man bedenkt, wie umsatzstark diese Branche ist. Also für 2025 wird in diesem Bereich ein Umsatz von knapp 430 Millionen Euro vorhergesagt.
Wow. Aber es gibt ja auch Forderungen, dass Nageldesigner, Designerinnen ein eigener Beruf werden sollte, dann eben aber auch mit entsprechender Prüfung und nachgewiesener Qualifikation, weil bislang ist diese Qualifikation nämlich nur in der Ausbildung zur Kosmetikerin bzw. Friseurin mit drin.
Ja, also wünschenswert wäre es auf jeden Fall. So, und ein Stichwort noch zum Schluss, geistert ja seit Wochen durch die Nachrichten, Vertrauensfrage. Fünfmal ist sie erst von Bundeskanzlern im Bundestag gestellt worden, in 75 Jahren Bundesrepublik.
Ich habe den Antrag gestellt, um zur Auflösung des Bundestages und zu Neuwahlen zu kommen.
Diesmal geht es bei der Vertrauensfrage um etwas sehr anderes, nämlich darum, ein Signal der Klarheit zu geben.
Mein Antrag soll dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet werden kann.
Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten die Auflösung des 15. Deutschen Bundestages und die Anordnung von Neuwahlen vorschlagen können.
Ja, so klang das bei Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder. Schröder hat sie sogar zweimal gestellt in seiner Amtszeit.
Und heute wird sie dann das sechste Mal gestellt, nämlich von Olaf Scholz. Das muss er machen, rein formell. Dabei wird dann rauskommen, dass er offiziell keine Mehrheit mehr hat. Aber genau das will er ja auch erreichen, weil so kann er dann den Bundespräsidenten um die Auflösung des Bundestags bitten und damit Neuwahlen ermöglichen.
Und das alles ist ja schon längst beschlossene Sache. Wir wissen es, die Bundestagswahl ist für den 23. Februar angesetzt und es muss vorher mit dieser Vertrauensfrage eben alles seinen ordentlichen bürokratischen Weg gehen.
Genau. Wir gehen auch unseren ordentlichen bürokratischen Gang raus aus diesem Podcast für heute und hören uns dann gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut.
Auf Wiederhören.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.